Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einleitung. Ja, wie schon angekündigt oder gesagt worden ist, ich bin momentan an der Universitätsklinik. Es gibt ja mehrere davon. Einmal das Bergmannsheil ist eine davon, haben wir eben schon gehört. Und das Knappschaftskrankenhaus ist auch eins. Insgesamt gibt es, glaube ich, vier in Bochum. Worüber wir sprechen werden, ist Neurochirurgie. Wir sprechen darüber, was man machen kann mit Patienten, die sehr schwer gelähmt sind, also die Lähmungen haben, die sich die meisten Leute gar nicht vorstellen können. Und dann werden wir ein bisschen darüber reden, was ich hier in Deutschland am Knappschaftskrankenhaus machen möchte und was momentan auch State of the Art ist in dem Bereich der Brain-Computer-Technologie. Und am Schluss werde ich noch so ein bisschen Zukunftsausblick geben. Da geht es ein bisschen abgedrehter, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz spannend. Zunächst einmal will ich anfangen mit dem Krankheitsbild. Also worüber ich spreche, wenn ich sage schwergelähmte Patienten, das sind sogenannte Tetraplegika. Das sind Personen, die sind vom Hals abgelähmt. Das heißt, wenn man sich hier die Wirbelsäule anschaut, dann haben die einen sehr hohen Schnitt. Also je nachdem, wo der Schnitt an der Wirbelsäule ist, verliert man mehr und mehr Funktionen. Wenn es weiter hier unten ist, dann kann man irgendwann nicht mehr gehen. Wenn es dann weiter oben ist, kann man auch nicht mehr die Arme bewegen. Und die Schnitte, die diese Patienten haben, sind zwischen C3 und C4. Das heißt, ziemlich hoch. Manche von denen müssen auch beatmet werden, weil sie nicht mehr selbstständig diese tiefen Atemzüge machen können. Und diese Patienten, was dazu führt, dass diese Patienten so eine schwere Lähmung haben, sind oft Unfälle. Das heißt, wir haben Autounfälle oder was unsere Chirurgen am Caltech gesagt haben, was häufig vorkommt, sind zum Beispiel Skiunfälle und Motorradunfälle. Das sind, glaube ich, die beiden häufigsten Fälle, wo es dann zu einer Tetraplegie oder irgendeiner anderen Form von Lähmung kommt. Arme und Beine sind gelähmt und nicht nur sind sie gelähmt, sondern die Personen können auch nicht mehr fühlen, was in ihren Armen und Beinen vorgeht. Also noch zusätzlich ist das eine Erschwernis. Wie ich schon gesagt habe, teilweise ist die Beatmung notwendig. Und es wird oft durch Trauma verursacht. Ich habe mal die Zahlen recherchiert für Deutschland. In Deutschland sieht es so aus, dass es ungefähr 1200 Fälle pro Jahr gibt. Also es ist nicht sehr viel, aber dafür, dass es nicht sehr viele sind, ist es auch eine sehr, sehr schwere Einschränkung. Hier vorne das ist ein Bild von den drei Patienten, mit denen ich mal gearbeitet habe. Hauptsächlich hier mit dem ganz auf der linken Seite. Das ist der Erik Sorto. Der ist angeschossen worden und hat dadurch seine Tetraplegie bekommen. Und alle diese Patienten vereint, dass sie einen Chip oder besser gesagt ein kleines Array von Elektroden ins Gehirn implantiert bekommen haben in einem bestimmten Bereich. Und da gehen wir gleich näher drauf ein. Man kann es hier eventuell sehen. Hier oben sind diese kleinen Nüpschen bei Erik, also später zeige ich das auch nochmal genauer. Aber hier sieht man es, bei denen, die noch Haare haben, sah das nicht so gut. Das sind sozusagen die Konnektoren nach außen hin. So, wie kann man diesen Patienten helfen? Die Idee dabei ist, dass man eine sogenannte Gehirn-Computer-Schnittstelle baut. Ich sage immer Brain-Computer-Interface, weil ich meistens, wenn ich mit Kollegen oder so spreche, die englischen Terminologie benutze, aber korrekt in Deutsch wird es heißt Gehirn-Computer-Schnittstelle. Und was ist das nun? Also nehmen wir mal an, man hat hier einen sehr hohen zervikalen Schnitt. Dann heißt es, dass das Gehirn noch vollkommen intakt ist und es produziert noch alle motorischen Aktivitäten, die normalerweise bei einer Bewegung entstehen würden. Aber diese Aktivitäten erreichen halt nicht mehr die Muskeln, weil die Wirbelsäule beschädigt ist, beziehungsweise das Rückenmark. Die Idee ist nun, diese Signale, die analog sind, wenn die aus dem Array oder sonst wo rauskommen, umzuwandeln, zu digitalisieren und dann in einen Computer zu verwenden. Also man hat erstmal eine neuronale Signalquelle. Das kann man auf verschiedene Weisen erhalten, das neuronale Signal. Dann hat man etwas, das nennt sich Dekodierer. Das ist die Software. Also wir werden ganz kurz später auch nochmal über AI bzw. Machine Learning reden, was ja momentan ein extremer Hype ist, aber diese Technologien kann man natürlich auch benutzen, um einen Dekodierer anzutreiben, also das ist die Software-Seite sozusagen, und dann hat man einen Effektor, das heißt irgendetwas, was man benutzt, um diese Bewegung, die sich der Patient immer noch vorstellen kann, dann auch in etwas Reales oder in etwas Virtuelles umzusetzen. Also es kann zum Beispiel ein Cursor auf einem Bildschirm sein, der bewegt wurde. Also das sind so die ersten Studien, die in die Richtung gemacht wurden. Oder es kann ein Roboterarm sein oder ein Exoskelett. Kommen wir mal zunächst zu den neuronalen Signalquellen. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Wege, dass man Informationen aus dem Gehirn herankommt. Wir haben schon von fMRI gehört, das ist eine Methode. Allerdings ist die natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man ein Brain-Computer-Interface damit betreiben will. Aber es gibt so etwas, das nennt sich Elektrokortikographie. Das sind kleine Arrays oder Grids, die auf das Gehirn draufgelegt werden und mit denen man dann sozusagen Informationen aus dem Gehirn bekommen kann. Das ist allerdings ein aufsummiertes Signal, weil die Elektroden noch relativ groß sind. Ist aber schon weit verbreitet, weil diese Arrays werden eingesetzt, wenn Patienten an einer Epilepsie leiden, wo man nicht genau weiß, aus welchem Bereich des Gehirns oder wo die Quelle dieser Epilepsie herkommt. Und da werden diese Arrays kurzfristig für ein paar Tage bis Wochen implantiert. Die Patienten sitzen in einem Raum im Krankenhaus und warten, und dann wird darauf gewartet, sozusagen, dass ein epileptischer Anfall auftritt, während die Geräte sozusagen aufzeichnen, und dann kann man lokalisieren, wo die Quelle sich befindet. Die Arrays hier sehen so aus, also das sind hier dieses Grid, was ich schon besprochen habe, was man auch auf dem Schema gesehen hat. Das sind so kleine durchsichtige Patches, wo diese Elektroden drauf sind. Und dann gibt es auch Tiefenelektroden. Das heißt, wenn man tiefere Bereiche im Gehirn erreichen will, zum Beispiel den Hippocampus, dann braucht man solche Tiefenelektroden, die in das Gehirn reingeschoben werden. Da reden wir später auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Was wir in den USA verwendet haben, ist etwas andere Technologie. Da haben wir ein sogenanntes Utah-Elektroden-Array verwendet. Das ist in den 80ern wurde das entwickelt und wurde ursprünglich dazu benutzt, um zum Beispiel Informationen, man wollte so eine Art künstliche Retina bauen und dann mit diesem Array Informationen in die Retina wieder einspeisen. Das sieht ungefähr so aus. Also ich habe eine Abbildung hier im Größenvergleich, also so ein Cent hier, ein US-Cent, ist ungefähr genauso groß wie ein Euro-Cent. Und man sieht, der Array ist ziemlich klein, so 4x4 mm groß. Und hier ist nochmal eine Nahaufnahme, also es ist wie so eine Art Nadelkissen. Und jedes von diesen Nadeln ist quasi eine Elektrode, an deren Spitze nicht isoliert ist, sodass das wie ein elektrischer Leiter dann wirkt. Und darüber kann man wie mit einer Antenne sozusagen aufnehmen, wie die Signale im Gehirn entstehen. Und das hier vorne ist sozusagen die Außenansicht, das ist das Array, das ist so ein Kabel, das normalerweise länger ist, jetzt nur für dieses Bild klein. Und das ist dieser Konnektor, den man vorhin bei dem Patienten gesehen hat. Das wird auf den Schädel aufgeschraubt und geht dann perkutan, also durch die Haut durch momentan noch. Das will man natürlich irgendwann vermeiden, aber momentan ist das der State of the Art der Technologie. So, und wie funktioniert das Ganze dann? Also, wie man sich das vorstellen kann, ist so, dass die Elektrode, man schiebt das also sozusagen in den Cortex, also ziemlich oberflächlich in den Cortex. Diese Elektroden sind etwa 1 bis 1,5 mm lang, also nicht sehr tief. Schiebt man in das Gehirn rein und dann sind da überall Neurone, also hier mal so angedeutet. Und die Elektrode ist hoffentlich in der Nähe von einer von diesen Neuronen und kann dann die Information da aufzeichnen. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen muss man sich das vorstellen wie eine Antenne, dass Neuronen oder die Neurone untereinander kommunizieren elektrisch und man kann dieses Signal dann abgreifen mit dieser Elektrode, die in der Nähe des Neurons ist. Das Ganze sieht für uns dann so aus am Bildschirm, sieht ein bisschen unspektakulär aus. Ich zeige da gleich noch ein Bewegtbild von. Also wir sehen halt diesen Spannungsausschlag hier und über eine gewisse Zeit. Also die Zeit ist ziemlich kurz, die da ist. Ich bin auch mal gespannt, kann der Beamer auch Sound wiedergeben? Oder werden wir jetzt gleich sehen. Okay, also jedenfalls, das hier ist sozusagen ein Standbild von einer so einer Welle. Also das, was hier pink gezeichnet ist, ist sozusagen ein Ausschlag oder ein Aktionspotenzial von einem Neuron. Also das ist die Grundeinheit, mit der sich die Neuronen untereinander unterhalten. Und das hier ist jetzt quasi, na gut, es ist halt ohne Sound, ist aber nicht so schlimm. Man kann das natürlich hörbar machen, indem man dieses Signal quasi auf einen Lautsprecher gibt. Das ist in einem hörbaren Frequenzbereich, weil die sind ungefähr 1 bis 2 Millisekunden hier, also 1,5 Millisekunden ist also ein Ding. So lang sind diese wellenförmigen Ausschläge, die das Neuron verursacht. Und je nachdem, wie nah das Neuron dran ist, ist diese Amplitude unterschiedlich hoch. Man kann also auch mehrere Neurone damit belauschen, wenn man so will, wenn die relativ nah an der Elektrode dran sind. Und man kann die dann unterscheiden an deren Wellenform. Also so sieht das aus für uns. So, kommen wir zum nächsten. Das ist der Decoder, das heißt die Software-Seite. Wie interpretieren wir jetzt diese Signale, die aus dem Gehirn irgendwie rauskommen? Also zum einen, wie gesagt, kann man dieses ECOG-Grid benutzen oder so eine Tiefenelektrode. Da kriegt man nicht diese einzelnen Neurone, wie ich das vorhin gezeigt habe, sondern kriegt man ein aufsummiertes Signal. Ähnlich wie wenn man Elektroden außen auf den Kopf drauf macht, also so ein EEG. Wenn man die jetzt im Gehirn hat, kriegt man halt eine ziemlich genaue Auflösung, also eine räumlich ziemlich genaue Auflösung und man kann einzelne Neuronen unterscheiden. Und hier ist ein Beispiel von der Selektivität von einzelnen Neuronen. Also je nachdem, wo man im Gehirn ist, machen die Neuronen unterschiedliche Dinge. Und wenn in den Bereichen, in denen wir gehen, also hier in unserem Beispiel, das war unser Paper, da waren wir im Parietalkortex, aber auch viele von diesen Neuroprothesen oder Brain-Computer-Interfaces befinden sich auch im Motorkortex. Und man kann, und diese Neurone da, die feuern halt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Zum Beispiel in diesem Fall, wenn sich der Patient vorstellt, eine Armbewegung nach rechts zu machen. Der ist ein Tetraplegiker, das heißt, er kann nicht wirklich diese Armbewegung ausführen, er kann sich aber durchaus vorstellen, Bewegungen zu machen, ohne dass die dann stattfinden. Und hier haben wir Zeit aufgelöst sozusagen, also hier auf der X-Achse haben wir die Zeit, hier oben haben wir die, wie viele Spikes, also wie viele von diesen Aktionspotenzialen pro Sekunde abgegeben worden sind von dem einzelnen Neuron. Und hier haben wir verschiedene Bedingungen. Also hier haben wir einmal eine Bewegung nach links, also er musste sich vorstellen, nach links zu greifen. Oder in grün, er musste sich eine Bewegung vorstellen, nach rechts zu machen. Oder eine Saccade. Eine Saccade ist eine schnelle Augenbewegung. Und man sieht, dass dieses Neuron sehr spezifisch, also wenn hier Go heißt, da sollte er, ab dem Punkt sollte er sich das vorstellen, der Patient. Ab dem Punkt sieht man hier, dass immer wenn er sich vorstellen sollte, nach rechts eine Bewegung zu machen, haben wir hier eine erhöhte Aktivität von diesem Neuron. Jetzt muss man sich vorstellen, dass man nicht nur eins von diesen Neuronen hat, sondern sehr viele. Und die können auch sehr spezifisch für die Bewegungsrichtung sein. Hier, das ist aus einem anderen Paper, aber auch aus dem gleichen Labor. Das hier ist mein Doktorvater hier, Alexander Geil. Die haben das publiziert etwas früher. Das sind Daten aus einem Affengehirn, also ein ähnliches Implantat wie jetzt bei den Menschen auch. Da kann man halt genau das Gleiche messen. Man kann den Affen verschiedene Richtungen bewegen lassen. Allerdings muss er sich das nicht nur vorstellen, sondern er macht das auch tatsächlich, weil der Affe nicht Tetraplegiker ist, sondern vollkommen intakt ansonsten. Und wenn der Affe sich jetzt zum Beispiel, wie man sieht, nach links den Arm bewegt, dann hat man hier kaum Feuerrate. Wenn der Affe den Arm nach oben bewegt, ebenfalls nicht und nach unten auch nicht. Aber wenn er sich vorstellt, eine Bewegung nach rechts zu machen, dann findet man Aktivität. Und interessanterweise findet man die nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo der Arm tatsächlich bewegt wird, sondern schon davor. Und das war damals ein Anzeichen dafür, dass der Parietalkortex, wo halt das aufgenommen wurde, für die Planung von Bewegungen besonders wichtig ist. Jetzt haben wir nicht nur eins von den Signalen, wie ich schon gesagt habe, sondern sehr viele. Also das ist sozusagen der Blick, den wir haben, wenn wir auf dieses Array drauf gucken, während der Patient in seinem Stuhl sitzt und bestimmte Aufgaben macht. Und man sieht, das sind jetzt hier 96 Kanäle, also die in den Ecken, das sind Referenzelektroden. Und man sieht, auf manchen ist was drauf, auf manchen ist nichts drauf. Also das hier ist zum Beispiel ein sehr schönes Neuron. Und man hat sehr, sehr viele von diesen Signalen, die alle unterschiedliche Präferenzen haben können. Also manche sind getuned, wir sagen dann Tuning dazu, für Bewegung nach rechts. Manche sind getuned für Bewegung nach links und so weiter und so fort. Man kann diese Signale, also hier nochmal zur Übersicht dieses Array, man kann diese Signale also nehmen von ganz vielen Neuronen, von denen man nicht genau weiß, wofür ihre bevorzugte Selektivität ist, und kann die dann in einen Machine Learning Algorithmus, also in einen, weiß ich gar nicht, wie auf Deutsch, Machine Learning ist, glaube ich, der Term, den man ja hier auch verwendet. Also wenn man das in so einen Algorithmus reinpackt, dann kann man damit versuchen zu lernen, welche von den Neuronen für was spezifisch sind, und dann kann man daraus eine Vorhersage machen, was für eine Bewegung der Patient gerne machen würde. Und jetzt mache ich hier den kleinen Einschub mit dem Deep Learning. Das ist eine Methode, die relativ neu ist und die auch dieser ganze Hype um Machine Learning momentan und AI, der kommt daher, dass es auch, ich weiß nicht, ob es am Caltech entwickelt worden ist, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr stark auch dabei in diesem Bereich. Deep Learning ist eine ganz spezielle Art und Weise, wie man solche neuronalen Netzwerke baut. Also früher gab es das auch schon, künstliche neuronale Netze, und diese neue Version hat sehr, sehr, sehr viele tiefe Schichten. Und wie es normalerweise funktioniert ist, man hat zum Beispiel ein Bild, also sehr oft wird es im Bereich von Bilderkennung verwendet. Das hier ist mein Kater hier. Er hat sich freundlicherweise bereitgestellt, hier so ein Bild von ihm machen zu lassen. Und dann kann dieses Netzwerk, nachdem es trainiert worden ist, über sehr viele Stufen hinweg diese Katze erkennen. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Lagen, die bestimmte Eigenschaften haben. Und das ist das Interessante daran, warum alle so gehypt sind um dieses Deep Learning, weil nämlich zum Beispiel, wenn man in sehr frühe Schichten hier reinguckt und nachguckt, wofür sind diese Neurone spezifisch, dann sieht man, dass sie hier solche Muster haben. Und diese Muster entsprechen sehr, sehr stark den Mustern, die man erhält, wenn man im visuellen Kortex zum Beispiel bei Tieren Aufnahmen macht. Das heißt, es verhält sich sehr ähnlich wie das reale Vorbild. Und wenn man weiter höher in die Hierarchie kommt, werden diese Muster, die man da erkennen kann, viel komplexer. Also hier sieht man dann so Teile von Gesichtern. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann, aber hier sieht man zum Beispiel Augen. Dieses hier scheint irgendwie total fixiert zu sein auf verschiedene Augen. Also das sind die einzelnen, also das Reaktionen von einzelnen von diesen künstlichen neuronalen Neuronen. Was ich damit aber sagen möchte, ist, dass diese neuronalen Netzwerke extrem gut darin sind, Muster zu erkennen. Und genau das brauchen wir für so ein Brain-Computer-Interface. Wir müssen diese unterschiedlichen Hirnsignale, die für uns alle nicht besonders aussagekräftig sind, von so einem Netzwerk identifizieren lassen und uns da dann sagen lassen, was möchte die Person machen. Möchte sie nach links greifen, nach rechts greifen? Was für eine Bewegung möchte sie ausführen? Zum Schluss kommen wir noch zu den Effektoren, das heißt also die Dinge, die dann damit angesteuert werden. Wenn man jetzt einmal weiß, was die Intention des einzelnen oder der Gruppe von Neuronen ist, die man hat, dann kann man irgendetwas ein Gerät damit ansteuern, zum Beispiel einen echten Roboterarm. Das hier ist von der Johns Hopkins University in dem DARPA-Projekt, wo ich drin war, am Caltech entwickelt worden. Und das hier ist die virtuelle Version davon. Also das heißt, man kann sowohl einen echten Arm oder auch einen künstlichen virtuellen Arm, der nicht real vorhanden ist, damit ansteuern. Aber hier, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass es beides anthropomorphe Arme sind. Das heißt, sie haben 27 Freiheitsgrade, das entspricht in etwa dem, was der menschliche Arm hat plus Hand. Die meisten Freiheitsgrade sind in den Fingern. Und diesen Arm, der war relativ teuer in der Entwicklung, aber der sollte ja eben halt sozusagen als Ersatz hergedienen für zum Beispiel Leute, die ihren Arm verloren haben. Hier sehen wir das System auch nochmal in Aktion. Also hier wird es gesteuert von hier, das ist der Matt. Der hat diesen Datenhandschuh an und der Arm folgt quasi seinen Handbewegungen. Sollte eigentlich auch laufen. Ach, tut's auch. Das heißt, man kann hier sehen, welche Flexibilität dieser Roboterarm hatte. Den hatten wir halt auch zur Verfügung. Und der kann zum einen eben halt diese ganzen sehr weichen Bewegungen machen, schon sehr ähnlich wie ein echter Arm. Und man kann zum Beispiel auch einzelne Objekte damit greifen. Ich glaube, das wird auch noch gleich gezeigt, kurz. Und Objekte manipulieren, wie zum Beispiel, also hier wird zum Beispiel so ein Ball gegriffen oder eben halt Tool Use, das heißt also Werkzeugbenutzung kann damit auch durchgeführt werden. Also schon sehr flexibel. Am Caltech haben wir halt diese Studie gemacht. Das hier ist wieder der Erik, den wir vorhin schon hatten. Er ist halt sehr fotogen, deswegen haben wir ihn immer gerne genommen. Er grinst immer sehr schön in die Kamera. Und hier sehen wir halt, wie es für uns immer aussah, wenn wir mit ihm gearbeitet haben. Er bekommt dann diese, also das hier sind Verstärker, die auf diese Pedestals, wie wir sie nennen, also diese kleinen externen Konnektoren, werden die draufgesetzt. Und das macht man deswegen, weil man relativ früh in der ganzen Verarbeitungskette das Signal verstärken will, weil man ansonsten sehr viel Rauschen mitverstärkt. Also man will diese Verstärker relativ nah dran bringen. Das verstärkte Signal geht dann an den Computer und wird dann durch so einen Decoder-Prozess geleitet und dann letztendlich wird damit eine Bewegung hergestellt. Hier vorne sehen wir einen fMRI-Scan, beziehungsweise das ist erstmal der anatomische Scan, aber wir haben einen fMRI auch mit ihm gemacht, um festzulegen, wo genau wir diese Arrays platzieren. Das Gehirn ist ja sehr groß, die Oberfläche ist sehr, sehr weit und es war nicht ganz klar, also es gibt zwar ungefähre Richtlinien, wo bestimmte Sachen im Gehirn bei jeder Person stattfinden, aber ganz genau weiß man das nicht. Und deswegen haben wir ihm eine Aufgabe gegeben, die er im Scanner durchführen musste, also wahrscheinlich sowas ähnliches, was dann die Leute auch machen würden, die dann zu dem Versuch kommen. Und wir haben dann festgestellt, also er musste sich vorstellen, Armbewegungen zu machen, so grobe Armbewegungen, und er musste sich vorstellen, Greifbewegungen zu machen. Und daraufhin haben wir zwei Areale lokalisiert, die besonders, also beide sind im Parietalkortex, die besonders aktiv sind. Der eine hier, dieses AIP, das war für das Greifen, und das andere hier, das eher in lila gehaltene, das war im Area 5 und das war ein Array, das eher für diese groben Bewegungen zuständig sein sollte. Und hier unten sieht man ihn, während er so einer von diesen Aufgaben, die wir ihm gegeben haben, machen. Aber das zeige ich später noch mal im Detail. Also ein Beispiel ist zum Beispiel hier dieser Roboterarm, den wir ja vorhin schon gesehen haben, aber wir steuern hier nicht alle Freiheitsgrade. Es geht hier nur darum, für ihn diesen runden Kreis hier zu steuern. Der bewegt sich genauso mit wie der Arm. Also im Grunde genommen ist es eine zweidimensionale Steuerung. Und seine Aufgabe war halt, zu diesen Rechtecken hin zu manövrieren mit seinen Gedanken. Also er musste sich vorstellen, diese Bewegung mit dem Arm zu machen. Und der Arm folgte dann diesen Bewegungen. Natürlich nicht hundertprozentig genau. Man sieht, dass das so ein bisschen herumeiert manchmal. Und das liegt halt daran, dass zum einen man nicht so viele Neuronen hat, wie man gerne hätte. Diese Arrays haben zwar 100 Elektroden, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass alle 100 Elektroden an ein Neuron ranreichen oder dass die alle funktionieren. Und zum anderen ist es natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, wie es bei vielen von diesen Prozessen im Gehirn so ist. Hier haben wir nochmal bei so einer Greifaufgabe. Die zeige ich deshalb immer ganz gerne, weil wir festgestellt haben, dass im Parietalkortex zwar so eine Bewegung angebahnt wird, aber sobald er sich vorgestellt hat, ich greife jetzt, verschwindet das Signal. Also es ist ein sogenanntes transientes Signal. Und er musste sich dann, um etwas permanent in der Hand zu halten, musste er sich dann lange vorstellen, immer diese, also immer weiter greifen und dann loslassen. So ungefähr. Und das hat also auch ganz gut funktioniert. Wir mussten allerdings ein bisschen an der Software herumbasteln. Das hier ist, da lassen wir ihn Schere, Stein, Papier spielen. Er musste hier, also er bekommt dann hier so ein Signal. Das war jetzt die Weihnachtsedition. Also ich hatte auch noch eine reguläre Edition, aber wir haben dann zu Weihnachten mit bestimmten Anlässen, wie man hier sieht, ist ja alles geschmückt, hatten wir auch eine Weihnachtsedition. Da musste er sich zum Beispiel Rocking Center, das war so Rock, also Stein, da musste er also die Faust machen. Das war hier Papier, also da musste er die Hand öffnen. Und dann hatten wir auch Schere, das müsste gleich auch irgendwann kommen. Das war irgendwie Schere und da macht er die Schere, das Schere-Zeichen. Letztendlich ist es natürlich nur interessant, so eine Neuroprothese zu haben, wenn der Patient auch etwas damit machen möchte. Und wir haben ihn damals gefragt, also bevor wir ihn implantiert haben, was würdest du machen, wenn du so eine Neuroprothese hättest und damit wieder eine gewisse Bewegungsabläufe durchführen kannst. Und er hat gesagt, ich möchte gerne ein Bier trinken. Deswegen haben wir ihn diesen Task dann so herumgebogen, bis das geklappt hat. Hier ist es ein bisschen anders. Hier ist nicht dieser anthropomorphe Roboterarm, sondern hier haben wir einen anderen Arm, den wir benutzt haben. Der ist kommerziell erhältlich und wird auch für andere Krankheiten oder Einschränkungen verwendet. Wir mussten natürlich immer verdecken, dass das wirklich Bier ist, weil wir sind in Amerika. Da ist das mit dem Bier nicht so wie hier. Deswegen ist das hier so eingepackt. Aber ich kann garantieren, dass es tatsächlich Bier war, weil ich dabei war. Hier muss ich auch noch dazu sagen, er hat nicht alle Freiheitsgrade von diesem Roboterarm gesteuert, sondern hauptsächlich das Pacing davon. Also hier ging es um eine andere Art von Steuerung, so etwas, was wir Assistenz nennen. Das heißt, er hat nicht alle Freiheitsgrade direkt kontrolliert, sondern nur einen Teil. Aber so oder so, er war super happy, dass er das machen konnte. Und das ist eigentlich auch einer der Hauptmotivationen für so etwas. Man muss sich halt vorstellen, und das sagte ich ja schon am Anfang, diese Patienten, die können überhaupt nichts mehr bewegen, die sind absolut abhängig von ihren Betreuungspersonen, in seinem Fall ist es seine Mutter, und die müssen wirklich 24/7 auf ihn aufpassen und darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Sein Bett muss sich hin und her bewegen, weil ansonsten würde er Druckstellen bekommen. Er hat auch so ein Trach hier, das heißt, wenn er mal Schwierigkeiten hat mit Atmen, dann kann er auch von da aus künstlich beatmet werden. Das sind alles die Einschränkungen, die damit herkommen. Und er kann wirklich auch nichts fühlen. Wir hatten einmal einen Tag, da kam er mit einem Verband, beziehungsweise mit einem Gips. Und dann haben wir ihn gefragt, was ist passiert? Hat er gesagt, vor 4 Tagen habe ich mir das Bein gebrochen. Aber er hat es nicht gemerkt. Er hat nur gemerkt, dass irgendwann sein Körper schwitzt und dass er irgendwie, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber was es war, konnte er nicht sagen, weil er eben halt nichts mehr gefühlt hat aus seiner Peripherie. Und für so jemanden ist auch eine kleine Änderung oder eine kleine Hilfe im Alltag natürlich enorm wichtig. Gut, das hier war das Team in den USA. Also ich bin irgendwo da in der Mitte, das ist der Richard Anderson, der Chef von der ganzen Arbeitsgruppe. Hier sind auch unsere Patienten und Kinder sind auch immer gerne auf Bildern gesehen. Deswegen werden die immer mit reingenommen in Bilder. Das ist so ein bisschen der Standard. Gut, jetzt in Deutschland wollen wir das Ganze noch ein bisschen erweitern. Also wir wollen quasi ähnlich wie in den USA auch das gleiche Array implantieren. Wir wollen nicht direkt einen Roboterarm steuern, sondern erstmal einen virtuellen Körper oder einen virtuellen Arm. Und was wir auch machen wollen, ist, wir wollen Feedback geben. Denn das Problem ist natürlich, selbst wenn er jetzt diesen Roboterarm steuern kann, er kann immer noch nichts mit diesem Arm fühlen. Wie kann man das umgehen? Naja, man kann natürlich den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, man hat einen taktilen Input, der kann auch wieder virtuell oder aus irgendeiner Quelle kommen. Dieser wird dann also kodiert, das heißt, wir müssen ihn wieder in die Sprache übersetzen, die das Gehirn verstehen kann. Und dann mit einem Stimulator wird er dann durch sogenannte intrakortikale Mikrostimulation, das heißt im Grunde genommen Elektroschocks, wenn man das so will, wird das in einen von diesen Arrays hineingeleitet und die einzelnen Elektroden geben dann Elektrizität ab und stimulieren damit die Neuronen. Was man dabei sagen muss, ist, dass jedes von diesen Arrays, das ist einfach quasi ein Stück Metall, also es ist wie so eine Antenne tatsächlich, das kann man sowohl zum Empfangen als auch zur Stimulation verwenden. Und man will aber nicht natürlich im gleichen Bereich stimulieren, sondern dieses Array, wo wir dann stimulieren würden, das würde in einem anderen kortikalen Bereich sitzen, nämlich im sogenannten somatosensorischen Kortex. Das heißt, das ist der Bereich, wo normalerweise die ganze Körperinformation von der Peripherie, von den Händen, von den Füßen, von überall her erstmal hingeht. Und da gibt es auch diesen neuronalen Homunculus, das ist bestimmt schon mal bei einem von den Brain Cafés gezeigt worden. Also in diesem Homunculus, an der Stelle, wo normalerweise die Repräsentation des Armes und der Hand ist. Da würden wir dann rein stimulieren, um sozusagen ein Feedback zu geben, dass er fühlen kann, was ihm dann so vorkommen würde, als wenn, das, wenn sein eigener Arm berührt worden ist. Und wir wissen halt aus Studien, wie zum Beispiel in Rubber Hand Illusion und anderen, dass man solche Illusionen erzeugen kann und die Leute das relativ schnell annehmen. Hier ist ein Beispiel, wo wir das gemacht haben mit einem Affen. Also der Affe steuert auch so einen virtuellen Arm, die virtuelle Version von diesem teuren DARPA-Roboterarm. Und er muss hier hinter diesen Schirm greifen mit dem, also man sieht jetzt die Hand nicht, weil die durch diesen Schirm durchgreift. Und jedes Mal, wenn er denn das Zielobjekt, was sich da befindet, wo der Pfeil ist, also der Pfeil ist jetzt nur nachträglich eingefügt worden, er muss dieses Objekt finden, was sich da befindet. Und dann muss er da stehen bleiben, um anzuzeigen, dass er das Objekt gefunden hat. Und er merkt das halt, weil er stimuliert wird, sobald er das Objekt berührt. Und das funktioniert ja ganz gut. Man sieht, er macht so eine Art Suchbewegung und dann fühlt er das irgendwann und dann bewegt er sich dahin. Deswegen haben wir das Ganze auch ich hätte dann die Idee, das Ganze Handbag-Task zu nennen. Im Sinne von, wenn man in seine Handtasche greift und nach dem Schlüssel sucht, dann muss man auch sich quasi auf sein Gefühl verlassen. So ähnlich hatte ich mir das hier vorgestellt. Es hat aber mittlerweile schon eine Gruppe gegeben in den USA an der Ostküste. Das war immer unsere, ja, sag ich mal, freundliche Kompetenz, also unser freundlicher Konkurrent, wenn man so will, die auch in dem Projekt genannt. Die haben auch so einen DARPA-Roboterarm. Und hier sieht man, der ist sensorisiert. Das heißt, er hatte hier so bestimmte Flächen, die dann, wenn die berührt werden, das detektieren. Und dieses Signal kann man dann wieder in das Nervensystem einspeisen. Und das hat einem diese Gruppe halt gemacht. Also hier im Beispiel sieht man jetzt, hier den Kollegen, der an verschiedene Finger jetzt fasst und dann verschiedene Elektroden auf diesem Array werden stimuliert, um sozusagen zu signalisieren, dass der entsprechende Finger berührt worden ist. Leider kann man das jetzt nicht hören, aber der hier blind, also mit so einem, wie nennt man das, Blick, Blindfold, was nennt man das? Egal, auf jeden Fall mit seinem Sichtschirm da, Augenbinde, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Mit einer Augenbinde ist er halt ausgestattet und trotzdem, also wenn man es gehört hätte, leider haben wir jetzt keinen Sound, hätte er immer den richtigen Finger genannt an der Stelle. Das Weitere, was ich ja schon angekündigt hatte, war die virtuelle Realität. Das heißt, was wir machen wollen, ist nicht direkt einen Roboterarm steuern, sondern wir wollen jetzt auch ein weiteres Verfahren, was momentan auch sehr gehypt ist, nutzen, nämlich Virtual Reality. Es gibt ja diese Brillen, Oculus produziert die, HTC produziert die. Und damit kann man eine relativ gute Abbildung der Umgebung machen und den Menschen in andere Umgebungen hineinversetzen. Und für die kommt es, den Menschen kommt es dann sehr real vor. Und hier sehen wir einen von meinen Doktoranden, die das hier mal umgesetzt haben. Also hier ist er selber und hier ist seine virtuelle Version. Und wenn er sich bewegt hat, hat sich der entsprechende, hier sein virtueller Körper entsprechend bewegt. Wir haben die Bewegung von den Füßen interpoliert. Das sieht man jetzt gleich in einem Video. Also ich nenne das immer das Tanzvideo, weil man wird gleich sehen, warum. Das sieht halt so aus, als würde er tanzen. In Wirklichkeit bewegt er sich ein bisschen wahrscheinlich mit den Füßen und der Computer interpoliert, dass er seine Beine da bewegt, aber seine Arme werden genau getrackt. Und die Idee ist halt, dass wir jetzt, also das ist kontrolliert durch jemanden, der aktuell tatsächlich diese Controller bewegt. Was wir mit unseren Patienten machen wollen, ist natürlich die Signale aus dem Gehirn zu benutzen, um diese verschiedenen Teile des Körpers zu steuern. Also ganz spezifisch den rechten Arm oder den linken Arm. Man kann sogar einzelne Finger steuern. Also hier haben wir ein Demo, wo die Hände getrackt werden von dem Patienten. In diesem Fall auch wieder der Doktorand. Und das funktioniert ganz gut mit einer Videokamera, die sozusagen vorne an diese virtuelle Realitätsgläser sozusagen dran befestigt ist. Und man kann dann damit tracken, wo sich die Hand befindet. Das würde natürlich jetzt nicht mit dem Patienten funktionieren, aber wir benutzen das sozusagen als eine Art Proxy, um erstmal zu testen, was wir in der virtuellen Realität bauen müssen, um es dem Patienten möglichst angenehm zu machen. Hier ist das gleiche Beispiel nochmal. Hier ist eine Masterstudentin, die bei mir war. Und wir haben hier solche Handschuhe verwendet, die die Bewegung der Hand messen konnten. Wir arbeiten halt nicht nur mit Patienten zusammen, sondern auch mit gesunden Probanden. Das ist auch wieder dann möglicherweise ein Aufruf dafür, weil wir haben auch, also wenn Sie gerne mal in Virtual Reality arbeiten möchten oder beziehungsweise das mal ausprobieren wollen, wir haben auch ein Labor, wo wir gesunde Probanden immer wieder suchen, die so verschiedene Aufgaben in Virtual Reality machen müssen. Und hier sehen wir, wie das dann aussieht vom Setting her. Also wir haben einmal diese virtuelle Realitätsbrille. Und dann haben wir auch noch ein sogenanntes, also ein kabelloses EEG-System, was die dann gleichzeitig aufhaben. Das heißt, wir können die Gehirnströme messen, während die in der virtuellen Realität sind. Und das können wir auch, das ist also so eine Art Vorbereitung für unseren Patienten später, weil wir hier austesten können, ob wir nicht vielleicht sogar schon von den EEG-Signalen her eine Interpretation, also ein Decoding machen können und damit dann die Bewegungen des Avatarkörpers steuern können. Wie sich das dann als Assistenzroboter, wie das als Assistenzroboter aussehen könnte, sehen wir jetzt hier. Das ist eine Arbeit von meinem Kollegen Yannis Josefidis, der ist an der Hochschule Ruhr-West, das ist eine angewandte Hochschule, und der hat hier diesen Roboter, das ist ein Industrieroboter, und der hat eine virtuelle Repräsentation davon. Das heißt, sobald wir erstmal den virtuellen Körper haben und den steuern können, ist es relativ einfach, auch einen echten Roboter zu steuern. Denn wie man sieht, der echte Roboter in diesem Fall folgt genau den Bewegungen, beziehungsweise der virtuelle Roboter folgt genau den Bewegungen, die ihm hier vorgegeben werden durch den Menschen, der die Arme des echten Roboters bewegt, und es geht genau umgekehrt auch. So, jetzt kommen wir zum etwas spekulativeren Teil, aber der wahrscheinlich trotzdem interessant sein wird. Also zum einen, als allererstes möchte ich nochmal auf Parkinson und Neurotechnologie, die praktisch schon in Anwendung sich befindet, geben. Also das ist ein ganz kleiner Ausflug dahin. Und zwar nennt sich das Ganze Deep Brain Stimulation. Haben bestimmt schon mal einige von Ihnen gehört. Da geht es darum, Parkinson-Patienten, die resistent gegen medikamentöse Behandlung geworden sind, denen zu helfen. Und man kann ihnen helfen, indem man diese tiefen Elektroden einführt. Wir hatten die auch schon am Anfang als eine mögliche Signalquelle. Hier sieht man eine von diesen Systemen, also es ist so ein relativ langes und relativ dickes auch Elektrodenstück, wo verschiedene Elektroden drauf sind, also 8 Stück in der Regel. Die sind aber sehr groß im Verhältnis zu den Utah-Area-Elektroden, die ich vorher gezeigt habe. Was man aber eben halt machen kann, ist, man kann durch diese große Elektrode kleinere Elektroden führen, das heißt, die sind innen hohl und man kann dieses dünnere Kabel sozusagen durchschieben und an dem Ende sind sogenannte Microwires, also ganz dünne, feine Drähte, die in der Lage sind, dann auch wieder das Signal von einzelnen Neuronen aufzunehmen. Wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, man benutzt das zur Epilepsie-Diagnostik und kann dann also zum einen aufnehmen, wo die Epilepsie stattfindet, und zum anderen kann man auch stimulieren. Das heißt, man kann wiederum diesen umgekehrten Weg, den wir auch schon gesehen haben, dieses Gefühl des Berührens wieder zu gewinnen, kann man das ähnlich auch machen bei Parkinson. Also man kann stimulieren, nur mit einem anderen Effekt. In diesem Fall versucht man, bestimmte Bereiche tief im Kortex oder im Gehirn zu suchen, die davon beeinflusst werden. Und also hier nochmal bevor ich weitergehe, nochmal eine kurze Aufnahme von diesen Mikroelektroden. Also man sieht hier, das ist die große Elektrode mit diesen 8 Kontakten hier. Und das hier vorne ist dieses feinere Kabel, was dann in der Mitte durchgeht, und das läuft dann aus in diese kleinen Microwires. Das kann man halt einsetzen auch bei der Epilepsie-Diagnostik. Das ist dafür zugelassen. Das heißt, wenn die ihre Einverständnisse geben, die Epilepsie-Patienten, dann können wir tatsächlich auch einzelne Neuronen in deren Gehirn aufnehmen. Und das machen wir auch aktiv. Und die machen dann diese Virtual Reality-Aufgaben. Jetzt nochmal kurz zur Parkinson-Behandlung mit Deep Brain Stimulation. Das ist hier sind Bilder von einem der Neurochirurgen am Knappschaftskrankenhaus, der Jaroslav Papale. Der hat mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Man sieht hier so ein implantiertes System, das normalerweise immer, also sind sie so beidseitig ausgerichtet. Und man sieht hier auf so einem CT zum einen hier die Enden von diesen Elektroden, und hier, das ist sozusagen das, was ins Gehirn tatsächlich reingeht und auch relativ tief, wie man sieht. Und was man hier unten sieht, ist, was in der Brust implantiert ist. Das ist sozusagen das System, was das Ganze steuert. Also was steuert, wie stark die Stimulation ist, in welchen Abständen stimuliert wird und so weiter. Das befindet sich dann hier in der Brust. Und jetzt habe ich hier ein Beispielvideo. Die Quelle ist hier unten angegeben, wo das angewendet wird. Man sieht hier jemanden mit Parkinson in schon sehr fortgeschrittenem Stadium. Sehr viel Schütteln kennt man oder haben viele von Ihnen schon mal gesehen. Und der hat so ein System implantiert. Man sieht hier vorne, ist das unter seiner Brust quasi. Und was hier außen drauf liegt, ist sozusagen, durch Induktion kann man das sozusagen dann fernsteuern, das System. Und der Arzt schaltet das jetzt hier an. Und sobald das angeschaltet ist, fängt das halt an zu stimulieren hier über diese Elektroden, die dann hier im Gehirn sitzen. Und nach sehr kurzer Zeit verschwindet das fast vollständig, also dieser Tremor, den die Patienten haben. Man kann, nein, also stimulieren tut man nicht am Hippocampus, sondern eher so ein subthalamischer Nukleus. Da wird in der Region wird meistens stimuliert, nicht Hippocampus. Am Hippocampus kann aber oftmals eine Epilepsie auftreffen. Das heißt, wir haben manchmal Elektroden im Hippocampus implantiert, um festzustellen, wo ein Epilepsieherd sich so befindet. Aber in diesem Fall, es geht es ja um Deep Brain Stimulation und um Parkinson. Das ist ein bisschen andere Indikation hier. Also das ist, was momentan technisch tatsächlich möglich ist. Und jetzt kommen wir etwas, was sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren möglich sein wird, nämlich es gibt für diese Entwicklung von Neurotechnologie, also wenn man das mal unter einem größeren Umbrella-Term nehmen kann, dann gibt es hier Firmen wie zum Beispiel Neuralink, weiß ich nicht, ob das irgendjemand von Ihnen kennt. Neuralink ist eine weitere Firma von jemandem, den Sie bestimmt kennen, nämlich Elon Musk. Das ist der, der Tesla gegründet hat und auch SpaceX. Und eine von seinen Ideen war tatsächlich neuronale Technologie, also Technologie, wo wir solche Chips einsetzen und Brain-Computer-Interfaces ganz speziell zu bauen für ganz viele Indikationen. Also er fängt natürlich auch an mit der Indikation Tetraplegie, aber er hat, also sein Feld ist da ganz, also wie er so ist, hat er natürlich sehr weite Ausblicke, so ähnlich wie er möchte auch zum Mars fliegen. Und das hat er halt hier auch vor, so ungefähr. Das hier sind diese neuen Elektroden, die seine Firma, also Neuralink, entwickelt hat. Die haben 32 Kontakte hier, also man muss sich das, also es sieht hier sehr groß aus, aber das ist auch wieder im mikroskopischen Bereich. Das heißt, die können einzelne Neurone aufnehmen und davon will er dann ganz viele implantieren mit so einer Art, ja, man kann es nicht anders sagen, als es ist so eine Art Nähmaschine. Also es nimmt sozusagen, es ist so ein relativ, also wie so eine Nadel, die nimmt dann hier durch diesen Lupfen hier diese Elektrode auf und steckt sie dann ins Gehirn. Dann nimmt es den nächsten und so weiter und so fort. Und dann soll das ganze System voll implantierbar sein. Das heißt, diese gesamte Datenverarbeitung, die ich eben geschildert habe, die wir momentan extern auf so einem relativ großen Computer machen, soll miniaturisiert werden und auf so einem kleinen Chip gemacht werden, den man dann in das Stückchen Knochen sozusagen reinsteckt, der dann rausgenommen wird, wenn man die Elektroden implantiert. Und hier ist ein Video, das man auf seiner Seite auch sich anschauen kann, auf YouTube, wo er zeigt, wie dieses, was ich gesagt habe, was aussieht wie eine Nähmaschine. Das sieht auch glaube ich, so ein bisschen langsam, aber im Prinzip wie so eine Nähmaschine aus. Also es nimmt sich so ein Ding und dann steckt es das hier rein. Man sieht hier diese ganz dünnen Drähte, die dann eben halt zu dem Chip führen, der das Ganze dann auswertet. Und die Idee von so einem System ist halt tatsächlich, das Ganze erstmal voll implantiert zu machen. Also anders als unser System, was ja perkutane Konnektoren hatte, soll das komplett, also unter der Haut sich befinden. Also diese perkutane, das perkutane System, was wir haben, hat halt das Problem, dass man natürlich dann einen Wundrand hat, der sich entzünden kann im Prinzip. Das ist ein Problem, was nicht so groß ist, wie es sich jetzt vielleicht anhört, aber es ist natürlich nicht schön. Und auf Dauer, wenn man so ein System auf den Markt bringen will, muss man das voll implantierbar machen. Und das ist, was seine Firma halt vorhat. Und da sind die schon ziemlich weit. Das haben die jetzt vor, weiß ich, im letzten Monat haben die das vorgestellt, mit einer ganz großen Ankündigung. Und die haben, und naja, Elon Musk hat behauptet, naja, nächstes Jahr wollen wir das schon im Menschen ausprobieren. Ob das jetzt nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Beim Tesla hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber letztendlich ist der Tesla gekommen. Insofern muss man das schon ernst nehmen. Hier ist eine andere Firma, die hat auch einen Preis in den USA gewonnen, Paradromics, die entwickeln auch solche Systeme. Und zwar, die haben noch größere Ziele, also das ist jetzt von deren Homepage hier. Das System, was die bauen, soll 65.000 von diesen Microwires haben. Also wir haben jetzt vorhin, bei dem Utah Array hat man 100 Elektroden pro Array, das heißt, sie haben zwei Arrays implantiert, man hat also so 200 und die möchten gerne 65.000 nachher haben. Bis zu 1 Million sogar, habe ich auf der Homepage ursprünglich gesehen. Mit 32 Kilohertz Sampling, das heißt also 32 Abfragen auf dieser Elektrode pro Sekunde, das macht man deswegen, um diese Spikes zu detektieren. Und wenn man das zusammennimmt, dann kommt man auf solche enormen Datenmengen wie 8 GB pro Sekunde. Also solche Systeme, die dann auf uns zukommen werden, die werden auch enorme Datenmengen produzieren, was dann wieder Big Data-mäßig super interessant ist natürlich für Unternehmen unter Umständen. Die planen das für 2021 ein System. Und hier sagen sie sogar mit 1 Million Kanäle. Aber wenn die 65.000 Kanäle schaffen, das wäre schon grandios. Was werden also diese zukünftigen Neurotechnologien oder was glaube, das ist jetzt so ein bisschen Spekulation, was glaube ich, was auf uns zukommt in den nächsten, naja, 5 bis 10 Jahren, sage ich mal, ein bisschen konservativer geschätzt. Das heißt, wir werden Systeme sehen, die eine viel höhere Kanalbandbreite haben. Also was wir haben mit den Utah Arrays sind halt so 200 Kanäle. Wir haben nicht auf allen Neurone, also wir haben vielleicht 100 Neurone oder so. Das heißt, diese Systeme werden um ein x-faches mehr Kanäle haben. Und das heißt, man kann auch viel genauer auslesen, mit viel größerer Präzision auslesen, wo die Person hingreifen will und was für eine Bewegung sie genau durchführen will. Das heißt, dieses etwas Ruckelige, was wir gesehen haben, als der Arm sich da bewegt hat, das wird bei solchen Systemen wahrscheinlich nicht mehr vorkommen. Man wird aus verschiedenen kortikalen Arealen gleichzeitig ableiten. Das heißt, nicht nur aus einem. Meistens haben sich die Leute, die diese Brain-Computer-Interfaces gebaut haben, auf einzelne Areale, wie zum Beispiel den Motorkortex konzentriert, weil es am einfachsten war und der am besten untersucht ist. Aber man kann sich vorstellen, dass viele andere Areale gleichzeitig mit so einem System, wie zum Beispiel Elon Musk vorschlägt, bedient werden können, sodass man zum Beispiel auch irgendwie einen künstlichen visuellen Kortex, also den Kortex künstlich stimulieren kann, um sozusagen Blinden, wo das Auge komplett kaputt ist, also wo auch die Retina nicht mehr rettbar ist, trotzdem so eine Form von Sicht wiederzugeben. Die werden sehr viel geringere Immunreaktionen haben, weil diese Systeme viel kleiner sind. Umso kleiner das System ist, umso weniger Immunreaktionen erzeugt es. Und die ganzen Systeme, die jetzt in der Zukunft geplant sind, werden deutlich kleiner sein, als das jetzt Standard ist. Und gleichzeitig aufnehmen und stimulieren können. Das kann unser System auch, aber meistens haben wir ein Set von Elektroden, mit dem wir stimulieren, das andere, mit dem wir aufnehmen. Die Systeme, die ich jetzt gezeigt habe zum Schluss, die sollen so sein, dass sie gleichzeitig beides können, also zu jeder Zeit quasi umschaltbar sind auf die andere Funktion. Und komplett implantierbar, wie ich gesagt habe, und die Datenverarbeitung auf dem Chip, sodass das alles komplett implantierbar sein wird. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Nutzen davon wird sein, dass man eine viel bessere Kontrolle über seine künstlichen Gliedmaßen dann haben wird oder über ein Exoskelett, das man ansteuert, dass man ein viel höher aufgelöstes Feedback hat. Das heißt also, dieses Perzept, das Spüren, was man dann künstlich sozusagen erzeugt, wird viel genauer sein. Also man wird wahrscheinlich die gesamte Körperoberfläche dann künstlich stimulieren können, um das komplette Spektrum abzudecken. Und es wird sich auch auf andere neurologische Erkrankungen ausbreiten. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel bei Parkinson zum Beispiel diese Elektroden, die ich gezeigt habe, die sind sehr groß. Also sie sehen zwar sehr klein aus, aber im Vergleich zu den Mikroelektroden sind die halt riesig. Und die erzeugen natürlich auch einen gewissen Schaden, wenn man die durch das halbe Gehirn schiebt, um zu der Zielregion zu kommen. Mit diesen Systemen wird man sehr genau in diese Region treffen können und viel präziser stimulieren können. Das heißt, man wird erstmal andere Krankheiten behandeln können und auch die man jetzt schon behandeln kann, also Parkinson, viel genauer. Denn ein Problem zum Beispiel, was auftreten kann, aber nicht muss, ich will da auch keinem irgendwie Angst machen, aber es gibt halt Situationen, wo es zum Beispiel zu Persönlichkeitsveränderungen gekommen ist durch diese tiefen Hirnstimulation. Weil man da, die Elektrode leicht nicht genau da hat, wo man sie haben möchte, kann die andere Region mit stimulieren und da kann es dann dazu führen, dass Leute zum Beispiel eine Persönlichkeitsänderung erfahren. Und das kann man mit so einem System natürlich viel genauer machen. Und das hier ist sozusagen diese Zukunftsspekulation, die der Elon Musk auch angekündigt hat, das Interface-Bottleneck überwinden. Das ist so die Idee, wir haben einen super Parallelprozessor, nämlich unser Gehirn, und wir haben einen ziemlich schnellen analogen digitalen Computer, der auch sehr, sehr schnell arbeitet, und dazwischen haben wir ein Keyboard, mit dem wir irgendwie mit 2 Bit pro, na gut, das ist ein bisschen wenig, aber relativ sehr niedriger Datenaustauschrate kommunizieren. Und die Idee hier, oder die auch Elon Musk auch angekündigt hat, als er das System vorgestellt hat, und das ist ein Langzeitziel, ist eben halt zu sagen, okay, auch Gesunde möglicherweise bekommen so ein Implantat und können dann mit dem Computer viel, viel schneller interagieren. Ist eine Zukunftsspekulation, aber ist auf dem Tisch. Das sind die Firmen, die damit zusammen, also die an solchen Systemen arbeiten. Neuralink und Paradromics habe ich mal vorgestellt. Canel arbeitet auch an so einem System. Die sind halt einfach da. Ja, und da kommen wir auch zum Ende des Talks. Also das hier ist nochmal Bilder ist immer schön. Das hier bin ich mit meiner Gruppe hier in Deutschland. Also das sind meine 3 Doktoranden hier vorne, meine 3 Doktoranden hier. Das sind 2 Masterstudenten, die im Labor auch waren. Und hier sind noch viele von den Mitarbeitern, beziehungsweise Kollaborateuren, muss ich sagen. Das sind keine Mitarbeiter von mir, sondern das sind einfach andere Leute, die mit beteiligt sind an dem Projekt. Zum Beispiel Kirsten Schmieder, das ist die Klinikchefin von der Neurochirurgie, der Jaroslav Papale, Jörg Wellmer, das ist der Yannis Josefidis, der diese Robotergeschichte gemacht hat, die ich auch gezeigt habe. Nikolai Axmacher, mit dem ich hier in dem SSW zusammenarbeite. Und Dann haben wir noch den Benedikt Göke, mit dem ich eine andere YouTube-Reihe gemacht habe über Transhumanismus, die auch vielleicht ganz interessant ist. Deswegen sage ich hier Watch Us on YouTube, weil das hier wird ja auch auf YouTube hochgeladen. Aber unter anderem haben wir da schon eine Serie, die wir da präsentieren können, wo es um solche Technologien und um die Auswirkungen dieser Technologien auf die zukünftige Gesellschaft geht. Und damit möchte ich dann enden.